guten Abend oder was sagt ihr, moin moin oder gut, dass ihr kommt. Wer von euch glaubt, dass Gott gut ist? Halleluja. Wer von euch glaubt, dass Gott heute Abend gut drauf ist? Halle, sag mal deinem Nachbarn, Gott ist gut drauf. Halleluja. Gott ist sehr gut. Ich glaube das wenigstens. Ihr habt ja ein bisschen was aus meinem Leben mitgekriegt. Es war bewegt. Ich war immer sehr lebenshungrig. Und ich habe immer alles Mögliche ausprobiert und versucht auszuquetschen, ob da irgendwie Leben drin ist. Und habe da viel Unsinn gefunden, bis ich dann mal bei Jesus angeklopft habe und da drauf gequetscht. Und dann kam richtig Leben raus. Und seitdem habe ich viel Abenteuer in meinem Leben. Und das ist schön. Und das ist auch klug von euch, dass ihr bei Jesus sucht, wie ihr Leben bekommt. Also ich kann auch lauter, ne? Also, aber es ist natürlich besser mit Anlage hier. Das wird ein bisschen einfacher. Gut, vielen Dank, Herbert, dass ich mal hier sprechen darf, dass du so todesmutig bist, mir deine Herde anzuvertrauen hier, dass ich nicht den Laden dir durcheinander bringe. Das ist. Ach so, wir schlachten die Redner. Das geht in Ordnung, ja. Das geht in Ordnung. Das ist schön. Also ich habe immer wieder erlebt, dass nachdem ich einen Vortrag gehalten habe, doch Überlebende da waren. Und so, ich bin also guter Dinge, dass das heute auch passieren wird und dass Gott hier in unserer Mitte wirkt. Ich habe ein Thema, mit dem ich durch Deutschland reise. Und ich glaube, das ist insbesondere für Deutsche ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben ein geflügeltes Wort bei uns in der Gemeinde in Vaters Haus. Das geht so, das klingt ein bisschen lustig, aber das ist sehr tief, wenn man drüber nachdenkt. Es ist ganz einfach, aber es ist nicht leicht. Es ist ganz einfach, aber es ist nicht leicht, das Evangelium. Das ist so einfach, dass ein Kind das verstehen kann. Aber es ist nicht leicht, weil etwas in uns manchmal gegen den Strich bürstet. Und dieser Slogan, der geht so durch diese Predigt durch und ich denke, er wird euch öfter auch aufleuchten und ihr werdet verstehen, was ich meine. Ausgehen möchte ich von einem Text im Titus 2, Verse 11 und 12. Dort habe ich etwas gefunden, was mich äußerst stutzig gemacht hat. Dort steht geschrieben, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend. Ich habe zwar Knoblauch gegessen, aber nicht so schlimm. Also ist gut, wenn ich so ein bisschen bei euch bin. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Ihr habt ja jetzt so ein bisschen mitgekriegt, dass mein Leben durch Droge und so fort ganz schön holperlig gelaufen ist. Und als ich zum Glauben kam, habe ich das Wort Gnade gar nicht richtig verstanden. Ich habe immer gedacht, Gnade ist, du fährst zu schnell durch die Stadt, der Polizist winkt dich raus, du musst die Scheibe runter machen, der kommt also an und zückt seinen Hefter, um da seine Notizen für dich zu machen. Und du sagst ihm, machst du richtig so einen Dackelblick, ne, legst die Ohren runter und sagst, oh, ich bin ein Hartz-IVer, Herr Polizeioberhauptmann, oh Mann und so. Und der sagt, na gut, Junge, pass mal auf, nächstes Mal fährst du nicht so schnell, fahr weiter. Das habe ich gedacht, ist Gnade. Fünfe gerade sein lassen. Aber hier steht etwas geschrieben, was ganz anders dieses Wort belegt. Hier steht geschrieben, dass Gnade nichts Wabbeliges ist, sondern, darf ich Deutsch reden bei euch? Ich komme aus Sachsen-Anhalt, also es ist Lutherland, ja? Und Martin Luther hat gesagt, man muss dem Volk, ach, das kennt ihr, ja? Halleluja. Also, erlaubt ihr mir, dass ich Deutsch rede, ja? Ich kann auch ganz verschraubt, wenn ich so mit Politikern zusammen bin, aber hier bin ich ja mit Freunden zusammen, mit Brüdern und Schwestern, ich darf Deutsch reden bei euch, ja? Also, wenn ich wabbelig sage, fällt hier keiner vom Glauben, ne? Okay, gut, super. Ach, na denn. Ja, besser ist das. Deshalb seid ihr auch so fröhlich. Hier steht geschrieben, dass die Gnade uns unterweist. Unterweisung ist ein pädagogischer Ausdruck. Richtig? Normalerweise ist das so, dass man unterwiesen wird von jemandem, der mehr Ahnung hat. Also der Meister unterweist den Lehrling, der Vater den Sohn, der Lehrer den Schüler. Das heißt, jemand, der schon Ahnung hat, prägt jemanden, der noch keine Ahnung hat. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, woher unser Wort Charakter kommt. Das Wort Charakter kommt aus dem Griechischen von dem Wort charisein und das heißt prägen. Das kommt aus der Münzsprache. Das war so, dass man zum Beispiel ein hartes Material hatte und das prägte ein weicheres Material, zum Beispiel Gold. Und dann wurde der Kopf des Kaisers auf dieses Gold drauf geprägt. Und dieses Draufprägen, charisein, daraus kommt unser Wort Charakter, Prägung. Wer von euch weiß, dass unser Charakter unser ganzes Leben bestimmt? Hast du einen guten Charakter, kommst gut klar. Hast du einen verbogenen Charakter, ist es viel Arbeit, den wieder hinzubiegen. Stimmt das? Hier steht geschrieben, dass Gnade uns prägt, uns unterweist. Das fand ich revolutionär. Also es gibt wirklich Christen, die denken, alles Mögliche unterweist uns. Also Gott hat zum Beispiel irgendwelche Lebensumstände, die uns unterweisen. Also wenn, die haben ein Bild von Gott, dass sie denken, also der Gott sitzt auf seinem Thron, nicht? Und dann lässt er mich so laufen und dann laufe ich an die Wand und klatsche dagegen und rutsche da so langsam runter. Und dann höre ich so von hinten die Stimme, mein Sohn, du hättest auf mich hören sollen. So Gott prägt uns durch Lebensumstände. Natürlich kann er auch Lebensumstände benutzen. Aber hier steht geschrieben, dass Gott etwas ganz anderes benutzt, um uns zu prägen. Gnade. Ist das nicht ungewöhnlich? Weil viele haben ein Bild davon, dass Gott irgendwie Krankheit schickt oder was weiß ich schickt, damit er endlich zu uns durchdringt und uns prägen könnte. So ein Monstergott so. Warte auf den nächsten Fehler, ich habe meine Keule schon gewetzt. Dann kriegst du mal einen über. Ja, das ist aber leider so. Es ist besonders in Deutschland so. War jetzt gerade in Chile gewesen. Da ist ja Erweckung, ist ja unglaublich, was da los ist. Wie viele Menschen da einfach so zum Glauben kommen. Ich weiß, dass du da ja auch ein Herz mitschwingen hast für Lateinamerika. Also es ist ja unglaublich, was Gott in anderen Ländern tut. Und das Bild von Gott ist da ganz anders. Gott ist da wirklich, an dem man sich wendet, ja, wenn man Hilfe haben will. Übrigens, der Videoclip stimmt nicht ganz. Ich habe gerade erfahren, ich werde das 8. Mal Opa. Also das muss überholt werden, das Ding. Jedenfalls Menschen denken von Gott so, dass er eben böse Dinge nutzt, um uns zu prägen und uns klug zu machen. Er kann alles benutzen, Geschwister, natürlich. Aber das ist nicht, was hier steht. Hier steht geschrieben, dass die Gnade Gottes uns unterweist, dass die Gnade Gottes uns prägen will. Die Gnade soll so was Festes sein, dass bei uns, in unserem Charakter etwas eingeprägt wird, was unser ganzes Leben letztendlich bestimmt. Jetzt weiß ich ja auch, dass ich auf einer Bibelstelle keine Lehre aufbauen darf. Das muss irgendwie sich decken mit der Schrift. Und dann habe ich wirklich nachgedacht und gesagt, meine, das ist sowas von ungewöhnlich, was ich hier lese. Da muss ich noch eine Bibelstelle für haben, damit ich da wirklich drauf abfahren kann. Damit ich da wirklich sage, das ist gute Lehre. Und da fiel mir ein, da gibt es noch so einen Vers, der sowas Ähnliches sagt. Den kennt ihr auch alle auswendig. Da steht in Römer 2, Vers 4. Ne? Das kennt ihr alle, sicher. Könnt ihr mal eben zitieren. Ja, kennt ihr bestimmt. Ihr kommt jetzt nur nicht drauf. Da steht geschrieben, dass die Güte Gottes, was? Da kennt einer die Bibel, das finde ich gut, also das gefällt mir. Also es lohnt sich, die Bibel ab und zu lesen, Geschwister. Ne, also da ist Luther manchmal missverstanden. Luther hat gesagt, das Wort muss bleiben starren, aber natürlich nicht im Regal, sondern die Bedeutung des Wortes muss stehen bleiben. Ne? Amen. Also hast du eine Bibel bei, heb mal die Bibel hoch, bisschen den Teufel ärgern. Der Teufel macht das gar nicht, wenn Christen bewaffnet rausgehen, ne? Er macht so Schlappi-Christen, die eben gar nicht wissen, was Trumpf ist. Aber Leute, die das Wort kennen und lesen und anwenden, da hat er was gegen. Ja? Also da hat er Angst vor. Sag doch mal eine Halleluja. Ist das erlaubt hier? Ist erlaubt hier Halleluja sagen, ja?
Nur für Frauen.
Aha, okay. Na gut, Schwestern, dann habt ihr viel Arbeit heute. Die Brüder dürfen dafür Amen sagen, ja? Also es gibt tatsächlich noch eine Bibelstelle. Da steht geschrieben in Römer 2, Vers 4, dass die Güte Gottes uns zur Buße leitet. Und ich habe immer gedacht, die Strenge Gottes würde mich zur Buße leiten. Du, hör mal, was du da machst, das hat Konsequenzen. Und jetzt musst du aber mal und so fort. Nein, die Güte Gottes soll mich verändern. Nun muss ich dazugeben, ihr habt ja gesehen, ich war so ein Freak. Das Wort Buße war bei mir auch nicht unbedingt positiv belegt. Weißt du, ich habe noch gestunken wie ein Köhler. Siehst du die Kreuze am Wegesrand, das sind die Raucher der roten Hand. Ich hatte mich ganz frisch bekehrt mit meinem Armeeparker, mit meinen Haaren bis zum Hintern. Damals noch kein Piercing, aber so ungefähr, so, also richtig Freak. Und dann hat so eine alte Schwester in der Gemeinde in Eckernförde gesagt, kannst du nicht einen Brief mitnehmen, du fährst doch nach Hamburg, da habe ich noch eine alte Schwester, die hat sich rüber gemacht von drüben, nicht als Kaltheimer damals, und hat da eine Wohnung und ich möchte, dass du ihr diesen Brief abgibst. Und ich sage, ja, selbstverständlich, ich habe mir auch nichts Böses gedacht. Jetzt gehe ich da nach Hamburg in die Wohnung von der alten Schwester und klingel das, finde da endlich die Wohnung und die macht die Tür auf und sieht da diesen langhaarigen, nach Rauch stinkenden Freak. Die ist so erschrocken gewesen, da bohrte mir einen verknöcherten Finger fast in die Nase und sagt, tu Buße! Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, ich habe gedacht, meine Güte, das muss was ganz Schlimmes sein. Tu Buße! Wow! Also Buße war nicht unbedingt positiv belegt bei mir. Das ging so lange, bis ich meinen Freund Petrus gefragt habe. Kennt ihr den? Petrus hat ein florierendes Fischbusiness in See Genezareth. Den meine ich. Der hat auch eine Schwiegermutter gehabt, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Der Petrus, der hat gesagt in Apostelgeschichte 3, Vers 19, ich zitiere euch das mal. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Geschwister, das klingt doch toll, ne? Wer von euch kann noch Zeiten der Erquickung gebrauchen? Hebt mal die Hand hoch. Lass mal die Hand oben. Wenn jetzt dein Nachbar die Hand oben hat, dann wende dich mal zu ihm und sag, tu Buße. Damit Zeiten der Erquickung kommen. Buße ist ein fröhlich Ding, hat Martin Luther gesagt. Das ist ja wunderbar. Buße, herrlich. Wir werden vom Irrtum befreit, weil Irrtum bindet und Wahrheit macht. Ach, das glaubt ihr hier auch, ja? Wahrheit macht frei. Halleluja für Buße. Damit Zeiten der Erquickung kommen. Wir werden vom Irrtum befreit. Das Mittel, wozu, womit Gott uns dahin leitet, ist Güte. Wow. Wow. Ungewöhnlich, so denken Deutscher nicht. Weißt du, das ist nämlich so eine einfache Sache zu sagen, tu Buße. Das heißt ja, wenn man es in Deutsch übersetzt, denk um. Paulus hat da mal eine geniale Abhandlung in Römer 12 gemacht. Erneuert euch durch die Erneuerung eures Denksinnes. Also mein Herz ist neu. Wer von euch hat ein neues Herz? Wenn du deine Hand jetzt nicht oben hast, komm nachher zu mir, ich erkläre dir das, wie das geht. Kann man heute ein neues Herz bekommen? Ja. Wisst ihr das? Wer weiß das, dass man heute noch ein neues Herz bekommen kann? Amen. Also du siehst das, wenn du die Hand nicht oben hast, das stimmt. All die hübschen Menschen, die eben die Hand oben hatten, die haben das erlebt. Amen. Ich habe auch ein neues Herz. Mein Herz ist neu, aber mein Denksinn da oben, der muss noch ganz schön erneuert werden. Ist ja toll, wenn ich ein neues Herz habe, habe ich eine neue Motivation, habe ich eine neue Kraft. Wenn ich sterbe, gehe ich in den Himmel, wunderbar. Aber da oben ist noch manches, was schräg ist. Und ich muss da oben erneuert werden durch Buße, damit Zeiten der Erquickung kommen. Geschwister, aber es ist ja so, der Grund, warum du so denkst, wie du jetzt denkst, der ist ja vorhanden, der hat ja Geschichte. Du denkst so, wie du jetzt denkst, weil du eine bestimmte Art zu leben gehabt hast, zu denken gehabt hast. Du hast bestimmte Dinge so erlebt oder du hast so eine Prägung eben, wie du sie jetzt hast. Und jetzt kommt Bruder Petrus vorbei und sagt, tu Buße. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin ja gewohnt, so zu denken, wie ich denke. Und jetzt kommt die Bibel und sagt, also wenn du so weiterdenkst, kann sein, dass keine Zeiten der Erquickung kommen. Deshalb tu Buße, denk um, damit Zeiten der Erquickung kommen. Es soll besser werden mit dir. Irgendjemand hier, der das gut, verstehst du, ja? Das heißt, wir haben hier ja immer wieder Menschen in den Gemeinden hin und her. Und ihr seht ja, ich mache viel Reisedienst auch. Ich finde sie überall. Die haben ein neues Herz. Aber an ihrer Art, wie sie miteinander reden und wie sie leben und wie sie denken, kann man sehen, dass sie alte Gedanken haben. Wir sagen das oftmals so in diesem Bild aus dem Alten Testament, weil das Alte Testament ist ja das Bilderbuch Gottes, woran wir im Neuen Testament lernen sollen, so sagt der Apostel Paulus. Im Alten Testament war das so, dass das Volk Gottes unter der Sklaverei in Ägypten litt. Pharao machte die Arbeit immer schwerer, der Druck war immer größer und dann schrien sie zu Gott, und haben gesagt, erlöse uns doch aus diesem fürchterlichen Sklavenhaus Ägypten. Und Gott in seiner Liebe schickt Mose vorbei. Mose holt da die 600.000 Leute raus. Dann geht's weg da von Pharaos Knute durch das Rote Meer, Zeichen und Wunder, rinnen in die Wüste, Richtung verheißenes Land. Also die waren raus aus Ägypten. Aber jetzt kommt ein Problem. Auf dem Weg zum verheißenen Land merken die Jungs plötzlich, meine Güte, wir haben ja gar nichts zu beißen. In Ägypten, da haben wir zu futtern gehabt. Die Fleischtöpfe Ägyptens mit Knoblauch und allem drum und dran. Knoblauch war Zahlungsmittel in Ägypten, das war richtig wertvoll. Ne, wenn wir nachher essen gehen, Herbert, also ich kann auch Knoblauch verkraften, ne, nur dass du das weißt. Ja, okay. Ne, aber früher war das so, das einzige Recht eines Sklaven war das Recht auf Arbeit. Das Sklavendenken war einfach konzentriert auf ein paar wesentliche Punkte. Arbeiten, schlafen, essen. Arbeiten, schlafen, essen. Und jetzt sind sie auf dem Weg ins verheißene Land und plötzlich sollten sie selber Verantwortung übernehmen. Und plötzlich denken die rückwärts an die Fleischtöpfe Ägyptens. Habt ihr schon mal gehört? Aha. Das heißt, wir sagen, also es ist ein theologisch geflügeltes Wort geworden, es ist eine Sache, das Volk Gottes aus Ägypten rauszuholen, ist eine ganz andere Sache, Ägypten aus dem Volk Gottes rauszuholen. Seid ihr mit mir? Das alte Denken. Das ist ja toll, wenn wir nicht mehr deren weltlichen Begierden, wie der Text sagt, hier dienen und dass wir nun ein heiliges und gottseliges Leben leben sollen. Wie sollen das zugehen, wenn wir immer Ägypten denken? Geht nicht. Da muss sich was verändern. Durch die Veränderung meines Denksinnes. Das wäre ja schön, wenn man hier einfach so die Klappe aufmacht, ne? Gott schiebt ein paar neue Chips rein, macht wieder zu und wir ticken. Aber wenn Gott einfach ein paar Roboter hätte haben wollen, hätte er sich die gebaut. Er wollte keine Roboter, er wollte dich und mich mit dem freien Willen. Zweimal glauben das. Er wollte dich und mich mit dem freien Willen. Amen. Halleluja. Da ist etwas in uns, was gerne alt weiterdenkt, weil wir es so gewohnt waren. Und jetzt sagt Gott, pass mal auf, ich habe da eine Therapie für euch. Ich möchte mit Güte und mit Gnade euch umprägen. Nicht mit der Peitsche, nicht mit der Keule, nicht mit irgendwelchen schlimmen Umständen. Ich möchte das mal illustrieren an einem Gleichnis, das ich gerne dafür benutze und ich denke, ihr kennt das auch, das steht in Matthäus 22. Ihr habt mir erlaubt, dass ich Deutsch rede, also erzähle ich dieses Gleichnis mal mit meinen Worten. Ihr dürft es aber auch nachschlagen. Falls Bruder Beamer das auch in die Wand schmeißen kann, dürft ihr das gerne machen. Das ist die Geschichte von einem König und ich glaube, dieser König ist ein Bild auf unseren himmlischen Vater. Sehr reicher König. Und dieser König mag feiern. Der möchte gerne eine Party feiern. Ich sage es mal mit meinen Worten jetzt, ja? Und der schickt also los und sagt, pass mal auf, wir haben eine große Party vor. Kommt mal alle zu meiner Party. Und dann passiert etwas sehr, sehr, sehr Merkwürdiges. Die Leute, die er dort eingeladen hat, die sagen alle ab. Die waren mehr beschäftigt mit Dingen als mit dem Herrn der Dinge. Mal ganz platt gesagt. Und das ist besonders merkwürdig, weil wenn man jetzt die Bergpredigt kennt, dann weiß man, dass man sich mit diesen Dingen gar nicht beschäftigen muss. Denn in der Bibel steht geschrieben, der Herr Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und meiner Gerechtigkeit. Oder wie heißt das? Seiner Gerechtigkeit, nicht meiner. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann fällt euch alles zu, inklusive Knoblauch, kein Problem für Gott. Naja, diese Jungs waren also mehr mit dem Zeug beschäftigt als mit dem Herrn. Und was ich schön finde an dem Gleichnis ist, dass der Herr nicht total frustriert ist, sondern der macht sich nochmal die Mühe und schickt nochmal los und dann schickt er den Herbert nach Darmstadt und nach Messel und überall hin und so sind wir heute zusammengekommen. Hecken und Zäune, Leute, so wie wir halt sind, du und ich. So, jetzt sind wir auf der Party angekommen und dann kommt dieser merkwürdige Text, den jemand, der den Orient nicht kennt, auch ganz missverstehen muss. Da kommt Matthäus 22, Vers 11. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Klammer auf, der wusste nichts mehr zu sagen angesichts von abgelehnter Gnade. Ich erkläre das gleich. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Welch eine Konsequenz von abgelehnter Gnadenpädagogik. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Geschwister. Hier steht geschrieben, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das klingt für mich nicht wie Zeiten der Erquickung. Sind wir einig, ja? Also Zeiten der Erquickung ungleich Heulen und Zähneknirschen. Richtig. Also irgendwas ist hier richtig falsch gelaufen. Und jemand, der die Bibel nicht kennt, der sagt, das ist ja total unfair. Ich stand da in meiner Trinkhalle, hat mir gerade ein Bier gezischt, da kommt so ein Penner vorbei und lädt mich zu einer Party ein. Ich habe an gar nichts Böses gedacht. Dann gehe ich dahin an die Party und dann stehen sie da alle rum, die feinen Pinkels mit den Nadelstreifen. Und ich kann mir so ein Ding gar nicht leisten, ich bin ein Hartz-IVer. Und dann komme ich da rein in die Party und dann schmeißt er mich raus. Also das ist doch blöd. Ja gut, aber das kann man nur so auslegen, wenn man den Orient nicht kennt. Man kennt den Text so nicht. Man muss da wissen, was das bedeutet, was hier steht. Das war nämlich so damals, wenn der König, nehmen wir mal an, der saß in Jerusalem und hat da ein schönes Chalet gehabt, ein schönes Haus, eine schöne Villa. Wenn der eingeladen hat, dann wusste der, seine Freunde, die kommen aus Kappadokien und aus Libyen und aus was weiß ich woher, aus Syrien, aus Ägypten, und die kommen ja nicht mit Air Berlin oder mit der City da rein. Die kommen auf ihrem 1PS-Kamel. Durch die Wüste, das ist bullenheiß, die schwitzen wie die Tiere und dieser Staub, der da überall ist, der setzt sich auf die Haut, das heißt, die waren richtig schmutzig, wenn die da ankamen. Und das war völlig normal, wenn die da ankamen, dass die dann erstmal was zu trinken kriegten und auch die Füße sich waschen durften. Jesus sagt mal an einer Stelle, du, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir nicht die Füße gewaschen. Also es war völlig normal. Ich sag's mal so ein bisschen, Herbert, wenn wir dann da angekommen sind durch die Wüste, ne, dass das Erste war, denn pass mal auf hier, dass dein Kamel kriegt zu trinken und so weiter, und du kommst jetzt mit in den Wellnessbereich. Jacuzzi, Sauna, Thai-Massage, für die Schwestern eine Woche baden in Kamelstutenmilch. Come on. Ne, so richtig, wie sich das gehört. Und dann, nachdem wir uns eine Woche lang entspannt haben und alle Krusten weg sind, der Sonnenbrand geheilt, dann kam dieser Moment, wo wir unseren Kimono kriegten und dann ging es in die Ankleidekammer, Geschwister. Der Traum aller Schwestern. Da ich nicht lang genug Schwester war, enthalte ich mich jetzt mal von der Mode bei den Schwestern. Ich nehme jetzt mal die Brüder. Also die Brüder, die kamen dann in die Ankleidekammer und dann wurde da ein Mordsschrank aufgeschoben. Und da hingen sie, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, alles in jedem Format, Nadelstreifen oder nicht, alles war vorbereitet. In jeder Größe, L, XXL, was du wolltest. Dein Problem bestand nur noch darin, das dir auszusuchen. Wow, da gibt es noch eine Geschichte von Simson und den Hochzeitskleidern, müsst ihr mal lesen. Vielleicht für die Schwestern ein kleines Hütchen von Coco Chanel. Oh, so ganz süß so. Also alles da. Und jetzt müsst ihr diesen Text neu verstehen. Dieser Typ kommt da rein und steht vor dem Schrank, guckt sich das alles an und sagt, nö, ich bleibe in meinen Stinkklamotten. Der ist nicht rausgeflogen, weil er arm war. Der ist rausgeflogen, weil er Gnade nicht annehmen konnte. Hallo? Gnade soll uns erziehen. Stand alles zur Verfügung. Hat der Typ das verdient? Null. Ist einfach nur sagen, okay, ich akzeptiere, ich ziehe das an. Habe ich mich natürlich gefragt, was ist das Bild von schmutzigen Kleidern in der Bibel? Na klar, da gibt es das Bild, dass schmutzige Kleider Sünden bedeuten. In Sacharja steht da so ein Text, dass der Priester vor dem Herrn steht und hat ein schmutziges Kleid. Aber normalerweise benutzen wir den Jesaja 64 Text, wenn wir erklären wollen, was das Bild des schmutzigen Kleides bedeutet. Ich lese euch das mal. Jesaja 64, Vers 5 steht geschrieben, jetzt passt bitte genau auf, was da steht. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt, und unsere Sünden trugen uns davon wie der Wind. Hier steht nicht geschrieben, dass unsere Sünden das befleckte Kleid sind. Sondern was steht hier geschrieben? Was ist das befleckte Kleid? Bitte? Wie? Unsere Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner. Ich sag mal so, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und der vor ihm geltenden Gerechtigkeit. Es kommt kein Unreiner ins Reich Gottes. Aber was heißt das? Was ist die Reinheit, die vor Gott zählt? Was ist die Gerechtigkeit, die vor Gott zählt? Vielleicht hilft euch das, wenn ich euch aus Römer 10 etwas vorlese von Paulus. Der benutzt einen Vers, der uns aufklärt, weil er gerne möchte, dass seine Volksgenossen, die Juden, den Messias anerkennen. Und er klagt darüber in Römer, von Römer 9 bis Römer 11, dass die Juden den Messias ja nicht angenommen haben in der Großzahl. Viele, viele Juden haben bis heute Jesus nicht als Messias anerkannt. Und Paulus klagt darüber und sagt, ich würde so gerne alles Mögliche machen, dass dieses auserwählte Volk Gottes Jesus erkennt als den Messias, als der, der unsere Gerechtigkeit ist. Und dann sagt er in Römer 10, Vers 3, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten, die Juden, und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes, also der Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, nicht untergeordnet. Zu Deutsch, ich bleibe in meinen Stinkklamotten. Seht ihr das? Es geht nicht um deine Gerechtigkeit, was du findest, was gerecht ist oder ungerecht oder wie auch immer, sondern die Bedingungen in diesem Haus, die Bedingungen im Haus Gottes bestimmt der Chef des Hauses Gottes. Die Bedingungen des Hauses Gottes bestimmt Gott. Nicht du. Du bist eingeladen. Alles, was du brauchst, steht zur Verfügung. Und wenn du demütig bist, ist es auch ganz einfach, das anzunehmen, aber es ist nicht leicht, wenn du stolz bist. Ganz einfach, aber nicht leicht. Hallo, seid ihr noch da? Keiner fliegt aus dem Reich Gottes raus, weil er arm ist. Hallo? Wir können zu ihm kommen. Wenn wir da rausfliegen, fliegen wir raus, weil wir stolz sind und nicht annehmen, was an Gnade geschenkt wird. Ich versuche diesen Aspekt, insbesondere unter Deutschen, so zu betonen, weil wir in uns, in unserer Genetik etwas eingebaut haben, was demgegen anbürstet. Ich versuche das nochmal in einem anderen Gleichnis nochmal deutlich rüberzubringen, was ich hier eigentlich sage, wo eigentlich der Knackpunkt an dem Ganzen ist, dass Gnade uns erzieht. Das ist dieses Gleichnis, das sogenannte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich finde den Titel blöd. Weil eigentlich hat er zwei verlorene Söhne und der Wesentliche in diesem Gleichnis ist nicht der eine Sohn und der andere Sohn, sondern dieser unglaublich liebende Papa. Seid ihr mit mir? Ich glaube, man sollte das Gleichnis nennen, das Gleichnis von dem unglaublich liebenden Vater oder so ähnlich. So, das ist, glaube ich, der bessere Titel. Na, jedenfalls, ich will die Geschichte erzählen. Ihr könnt sie gerne nachlesen in Lukas 15, aber ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Da ist also ein Vater, der hat zwei Söhne und der eine Sohn erklärt den Vater vorfristig für tot und sagt, Alter, gib mal die Kohle raus, ich will mein Erbe. Also er erklärt seinen Vater für tot, wenn nämlich normalerweise muss man sterben, um ein Erbe anzutreten, richtig. So, also sagt er, Papa, du kannst mich mal, ich will meine Kohle. Der Vater weiß zwar ganz genau, was passieren wird, aber aus irgendwelchen Gnaden heraus ist er willens, diesem Bengel unglaublich in Reichtum zu überlassen. Interessanterweise steht dann nirgendwo in dem Gleichnis, dass der Vater deshalb verarmt wäre. Ich glaube nicht, dass unser Gott zu verarmen wäre. Jetzt in diesem Moment, Geschwister, wo wir hier sitzen, hat unser Vater 7 Milliarden Mal Leben geschenkt. Glaubt ihr, dass er deshalb weniger Leben hat? Niemals. Also ihr wisst, was ich sagen will. Also das ist ein Gott mit einer unglaublichen Großzügigkeit und der verarmt auch nicht. Und selbst wenn er arm wäre, würde er uns nicht sagen, er verkauft das Perlentor, ist wieder reich. Kein Problem für Gott. Gott braucht deine paar Piepen nicht. Aber er sagt, du kannst dich beteiligen an meinem Reich, wenn du willst, damit du nicht habsüchtig wirst. Deshalb investiere ich gerne ins Reich Gottes. Das ist eine unheimlich gute Garantie, dass ich nicht schief gewickelt bin, dass meine Sicherheit von Geld käme. Aber das ist ein anderes Thema, da komme ich ein andermal drüber sprechen. Jedenfalls, Papa gibt dieses Erbteil raus. Der Junge, der macht sich auf die Achse und der kommt an die Reeperbahn und haut auf den Putz da und verjubelt die ganze Kohle. Und solange er Kohle hatte, hatte er Freunde. Als die Kohle weg war, waren die Freunde weg. Das war das Qualitätsmerkmal dieser Freunde. Ich meine, wer von euch hat das auch schon mal so ähnlich erlebt? Also es gibt tatsächlich so ein Phänomen. Jedenfalls, und dann kommt auch noch eine Hungersnot da in das Land und der Junge, der hat also dann die unglaublich zweifelhafte Freude, sich mit Schweinen, das sind unreine Tiere für Juden, um die Schoten zu prügeln, dass der überhaupt was zu essen hat. Und der wühlt da also in dem Matsch rum und versucht da das Zeug rausgeholt. Schwestern, also mal ganz ehrlich, das war nicht Yves Rocher. Hallo? Das Schöne ist, dass in dieser Situation dieser Junge, da gibt es ein paar nette Sprüche, Verse, dass ein knurrender Magen durchaus das Denkvermögen wieder in Gange bringt. Also als dem Jungen dann richtig der Magen knurrt und er merkt auch, das ist irgendwie nicht so prall, was ich hier mache, da erinnert er sich an den absoluten Reichtum seines Vaters und an die Güte Gottes. Und diese Güte treibt ihn zur Buße. Er sagt, meine Güte, die Sklaven bei Papa, die hatten es ja besser wie ich jetzt. Aber irgendwie merken wir an dem vorliegenden Interesse dieses Mannes, dieses jungen Mannes, dass etwas in seiner Persönlichkeit verändert wurde. Denn er hat Interesse am Futter, ne? Und er kommt zurück mit dem Anliegen, mach mich zu einem deiner Sklaven. Zu Deutsch Ägypten ist drin. Der junge Mann war nicht mehr der Hochwohlgeborene aus nettem Haus. Irgendwie unterwegs ist er in diesen jungen Mann Ägypten reingekommen. Versteht ihr, was ich sagen will? Sein vornehmes Interesse war Essen.
Essen, arbeiten, schlafen. Essen, arbeiten, schlafen. Essen, arbeiten,
schlafen. Sklaven denken nur an Essen. Naja, aber immerhin, man kann ja sagen, der junge Mann hat einen Vorteil gehabt gegenüber den meisten Deutschen, weil die meisten Deutschen, die wüssten ja nicht mal, wo sie hingehen. Also ich weiß, ihr kennt den Werner Nachtigall, ist euch das ein Begriff? Der Werner Nachtigall, der hat so eine Aktion mal losgetreten, das läuft auch immer noch, da kann man so zu Nikolaus dann so einen roten Kittel sich besorgen, da kann man sich da hinbauen, da kann man die Leute fragen, wissen Sie noch, warum wir Weihnachten feiern? Also einfacher kann man Leute nicht ansprechen. Also haben wir uns auch so rote Kittel besorgt, haben uns da zu Nikolaus vor Karstadt hingebaut. Ich kenne den Karstadt-Chef in Magdeburg ganz gut und der hat uns das dann erlaubt, dass wir das machen durften. Dann haben wir die Leute, die da eingekauft haben, also interviewt mit dieser ganz einfachen Frage, wissen Sie noch, warum wir Weihnachten feiern? Ihr glaubt gar nicht, was ich für Antworten gekriegt habe. Das ist eine Erfindung von Coca-Cola und all so ein Blödsinn. Was aber der Hammer war, war zweimal, und das ist jetzt nicht gelogen, das habe ich wirklich auf der Straße in Magdeburg in Ostdeutschland erlebt. Ich frage also, da kommt Papa, Mama, Teenager und achtjähriges Kind ein vom Einkauf, kommt da, ich sage, wissen Sie noch, warum wir Weihnachten feiern? Da guckt, ich spreche den Papa an, natürlich. Der Papa guckt Mama an, Mama guckt den Teenie an, Teenie guckt das Kind an, Kind guckt Papa an, Papa guckt mich an und sagt, nee, wissen wir nicht, wir sind nicht von hier. Zweimal. Leute, ich kann das nur so zusammenfassen, in Deutschland haben wir vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Noch meine Väter haben mir erzählt, wenn wir dann im Schützengraben damals lagen und die Kugeln uns um die Ohren flogen, das war völlig wurscht, ob du katholisch oder evangelisch oder sonst was warst, du hast zu Gott geschrien um Hilfe. Da wusste man noch, an wen man sich wendet. Wenn heute irgendein Deutscher Probleme hat, dass er nicht mehr weiter weiß, der weiß nicht, wohin er sich wendet, da geht es um Rechtsanwalt. Kein Mensch kommt auf die Idee, Gott anzurufen oder Buße zu tun, sich an Gott zu wenden um Hilfe, weil die Verpackung, die auch unsere Medien vom Christentum haben, die ist so beknackt, dass kein Mensch auf die Idee kommt, den Inhalt zu suchen. Wer so eine beknackte Verpackung hat wie das Christentum in Deutschland, der verhindert geradezu, dass Menschen nachbohren und gucken, ob da vielleicht ein guter Inhalt drin ist. So schlimm, so weit sind wir gekommen. Nun, dieser junge Mann hat deshalb aus meiner Sicht einen Vorteil gegenüber den meisten Deutschen. Der wusste noch, wohin man sich wendet. Der wusste noch, wo Fülle ist. Der wusste noch, wo Antwort ist. Also macht er sich auf, also der tut Buße und legt sich sein Verslein zurecht und sagt, Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel und bitte mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. Und er macht sich auf und dann geht er los und hinterhin kommt so ein Schwarm Fliegen. So stelle ich mir das immer vor, der stank wie sonst was. Und jetzt kommt diese unglaubliche Beschreibung von diesem Vater, der Patriarch. Der Patriarch steht vor der Tür und guckt. Meine Güte, was kommt denn da hinten für ein Staubpaket? Und plötzlich steht, das ist mein Sohn. Und jetzt kommt eine Beschreibung, die geht gar nicht im Orient, Geschwister. Da steht geschrieben, dass dieser Patriarch auf diesen Sohn zurennt. Geht gar nicht. Ein Patriarch rennt nicht. Ein Patriarch schreitet. Like an Englishman in New York, he never runs, he always walks. Das ist für die Sting-Fans jetzt, ne? Sting, so. Also das geht gar nicht, dass ein Patriarch läuft. Aber der war so erfüllt von der Liebe zu seinem Sohn, dass ihm das völlig egal war, wie viele Fliegen da rumbrummten und wie der stank. Der rennt auf den zu und nimmt den in den Arm. Und dann sagt der Junge sein Verslein auf. Papa, ich habe gesündigt, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ägypten war drin. Der Vater geht merkwürdigerweise überhaupt nicht auf diese Bitte ein. Das ist interessant. Geschwister, ihr habt eben den Clip gesehen. Meine große Tochter Maret, die war unser Teenie damals, als wir aus dem idyllischen Harz mit plätschernden Bächlein und Waldrauschen in die Großstadt Magdeburg zogen. Sie war mein erster Teenie, ich war sehr unerfahren. Erste Teenies haben es nicht einfach. Und mein großes Mädchen hat das nicht verkraftet. Wir kamen da an, ich habe sie in so eine Schule gesteckt, ich baute Gemeinde, Sibylle rüttelte mit den Kindern rum. Und irgendwie haben wir nicht mitgekriegt, dass mein großes Mädchen abschmiert, würden wir sagen. Sie kam in ihrer Schule in merkwürdige Gesellschaft. Sie hatte so einen Iro gehabt, war in die Punk-Szene rein. Und ich war wütend auf sie, habe sie angemacht und sagte, hör mal, wenn du so weitermachst, fliegst du noch von der Schule. Wenn du so weitermachst, dann kommst du noch an die Drogen. Wenn du so weitermachst, kriegst du noch ein uneheliches Kind und so weiter. Ich habe ihr alles Mögliche an Hals gewünscht aus meiner Unreife. Ich hatte keine Ahnung mit Teenies. Außerdem war ich überbeschäftigt, habe zu viel gemacht. Und ja, dann kam genau das, was ich ihr da an Hals gewünscht habe. Sie blieb nicht nur Punk, sondern sie verschwand dann mit 15 Jahren. Von der Schule raus, an die Droge ran, noch mit dem Argument, Papa, du warst in dem Alter auch drogensüchtig. Ich sage, ja, aber ich war ja nicht bei Jesus, du kennst Jesus, was soll das hier und so fort. Jedenfalls wurde ich meiner Tochter nicht mehr habhaft. Bin zu meinen Ältesten gegangen, so tief ging das damals rein, in unsere Familie auch, dass ich dann gesagt habe, ich kann nicht mehr Pastor sein, ich kann nicht mehr Ältester der Gemeinde sein, weil die Schrift sagt, wer seinem Haus nicht vorsteht, kann auch der Gemeinde nicht vorstehen. Und dann haben meine Ältesten mich damals ausgelöst und haben gesagt, nee Thorsten, deine anderen drei Kinder folgen ja Jesus, das ist Marets Entscheidung, dass sie nicht mehr mitzieht und wir möchten gerne, dass du Pastor bleibst, aber ich wäre abgetreten. Also so tief ging das rein. Ich will euch nur sagen, das war nicht irgendwie nur Pille-Palle und ein paar Tage Stress, das war richtig heftig. Und dann kam halt dieser Tag, ich weiß es noch wie heute, da stehe ich vor meinem großen amerikanischen Kühlschrank, mache die Tür auf und plötzlich wird mir eiskalt, nicht weil die Tür so lange auf ist, sondern weil ich höre, wie hinter der Tür jemand kommt. Und ich wusste, ich friere richtig ein, ich wusste, das ist meine Tochter. Und ich mache die Tür zu und da steht sie tatsächlich, meine Punk-Tochter, 18 Jahre. Papa? Ja, mein Kind, ich muss dir was sagen. Papa, ich bin schwanger und alle sagen, ich soll es wegmachen. Und in dem Moment, und ich bin Gott bis heute dankbar, kam das, was die Schrift sagt, dass durch den Heiligen Geist die Liebe Gottes ausgegossen wird in unser Herz. In dem Moment kam das ganze Erbarmen Gottes über mich. Und ich habe mein großes Mädchen einfach nur in den Arm genommen. Und habe gesagt, Marat, das brauchst du nicht wegmachen. Das ziehen wir durch. Das kleine Mädchen, was daraus entstanden ist, ist heute 13 Jahre alt und dient Jesus, ist schon getauft. Marat hat dann einen ungläubigen Mann geheiratet. Noch 2 Kinder, jetzt das dritte mit ihm gekriegt. Und hat so eine Freundschaft zu mir, so eine tiefe Freundschaft zu mir entwickelt, dass ihr Mann zu Jesus gekommen ist. Beide sind getauft. Die ganze Familie dient Jesus. Damals habe ich Höllenqualen durchgemacht, aber ich habe auch viel Selbstschuld gehabt. Und manche haben gesagt, warum hast du das gemacht? Und da habe ich gesagt, Kind bleibt Kind. Hat von euch jemand Kinder? Hast du Kinder? Haben die schon mal was falsch gemacht? Wirklich jetzt? Trotz der tollen Mama? Wer von euch hat Kinder? Haben deine Kinder schon mal was falsch gemacht? Echt jetzt? Wirklich? Und es sind immer noch deine Kinder. Aha. Ich habe mal eine Frage, Geschwister. Wer von euch ist Kind Gottes? Habt ihr schon mal was falsch gemacht? Hast du schon mal was falsch gemacht? Du bist doch Kind Gottes. Oder nicht? Und trotzdem hast du was falsch gemacht. Wer hat schon mal diese Woche was falsch gemacht? Als Kind Gottes, wie kann denn das sein? Mann, Herbert, hast du noch ordentlich Arbeit hier? Ach, deshalb. Nein, ihr merkt schon, wo ich hin will. Geschwister, Kind bleibt Kind. Wir tun Papa natürlich unendlich weh, wenn wir was falsch machen. Aber wir bleiben Kind. Dieser Junge kommt nach Hause und sagt, Papa, ich kann nicht mehr dein Kind sein. Ich habe es geschmissen. Ich will dein Sklave sein. Und Papa geht mit keiner Reaktion auf diese Bitte dieses Jungen, in den Ägypten reingekommen war, ein. Im Gegenteil, ich lese euch mal vor, was der Vater macht und ich beschreibe euch damit diese Erziehung in Gnade. Hört mal, was Papa sagt, Vers 22. Der Vater aber sprach zu seinen Engeln, sag ich mal, bringt schnell das beste Gewand. Kommt uns das bekannt vor? Das beste Hochzeitskleid mindestens. Das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand. Das verstehen wir heute gar nicht. Ring war Siegelring. Ring war Ring der Prokurator. Setzt diesen Sohn wirklich voll wieder ein, da hat das Ganze. Weil mit diesem Ring wurde bezahlt, unterschrieben für das Haus. Tut einen Ring an seinen Hand und Sandalen an seine Füße. Hör mal, das waren nicht irgendwelche Birkenstock-Galoschen, das war Handarbeit. Das war richtig Nobel. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lass uns essen und fröhlich sein. Papa weiß, Barbecue-Partys zu feiern mit Knoblauch und Fleisch und allem drum und dran. Sag doch mal eine Halleluja. Halleluja. Meine Güte, ist das toll. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, verloren ist gefunden worden. So, Geschwister, und jetzt müssen wir uns mal wirklich ein bisschen. Also wenn ich schon alle 10 Jahre mal vorbeikomme, muss ich auch was sagen, ne? Finde ich. Sonst lohnt sich das ja nicht. Und ist der Saft weg, ne? Die Dauer hier nur Power, ich kenne das schon. Grazie, mille grazie. Ich habe mir jetzt mal überlegt, was ein durchschnittlich deutscher Sohn in dieser Situation geantwortet hätte. Geschwister, und ich weiß, dass ich jetzt übertreibe, aber ich mache das extra und ich bitte euch, dass ihr euch das auf der Zunge zergehen lasst, was ich euch jetzt vorlese. Und ich bitte euch, dass ihr einfach mal euer Herz ganz, ganz, ganz aufmacht und guckt, ob irgendetwas von dem, was ich jetzt gleich sage, mit euch schwingt, ob da was korrespondiert. Und wenn das so ist, dann ist das ganz wichtig, dass ihr das erkennt. Weil dann ist es total nötig, dass ihr Erziehung in Gnade an euch geschehen lasst. Ich stelle mir das so vor, da steht also jetzt ein deutscher Junge vor dem Papa und hört, was der Papa da für Anordnungen gibt und kommt zu der Erkenntnis, das habe ich nicht verdient. Hat der Junge das verdient? Null, hat er nicht. Er hat es verjubelt und verdient hat er es nicht. Ist ja auch nicht aus Verdienst, ist aus Gnade. Und jetzt sagt er, und jetzt bitte konzentriert euch mal, Papa, bitte nein. Ich möchte keinen Ring. Ich will keine Autorität haben, weil dann hätte ich ja Verantwortung. Papa, ich möchte keinen Mantel. Ich bleibe in meinen Lumpen. Ich möchte meine eigene Gerechtigkeit. Ich will mich selber hocharbeiten. Ich will nicht nach Gnade im Glauben, ich will nach Verdienst. Ich will das wieder gut machen. Ich möchte hier bei dir bleiben dürfen und das wieder gut machen. Das würde meinem Selbstwertgefühl, meinem angeknackten Selbstwertgefühl gut tun. Papa, ich will keine neuen Schuhe. Am Ende muss ich noch loslaufen und gute Nachricht verkündigen als Zeugnis meines Mundes. Und Papa, ich will nicht feiern. Ich will nicht fröhlich sein und Freude haben. Ich will zu deinen Tagelöhnern. Ich will Buße feiern, nicht Gnade feiern. Letztlich, Vater, ich will mich der Gerechtigkeit, die vor dir gilt, nicht unterordnen. Das ist ganz einfach, das ist nicht leicht. Könnt ihr es sehen? Irgendwie war Ägypten drin. Geschwister, unser Vater im Himmel hat kein Interesse an weiteren Sklaven. Wenn er irgendwelche anderen dienstbaren Geister bräuchte, würde er sich einen Satz Engel bauen und hat das. Unser Vater im Himmel hat Interesse an Söhnen und Töchtern. Aber dazu muss Ägypten raus. Hallo? Und das geschieht durch Gnade. Du kannst das noch deutlicher sehen, wenn du jetzt mit ein paar Gedanken jetzt zum Schluss noch den anderen Bengel anguckst. Der kommt vom Feld, hat da malocht und hört, da ist Party bei Papa zu Hause. Er riecht den guten Knoblauchgrillgeruch. Und jetzt merkst du schon an dem Jungen, dass da irgendwas nicht stimmt bei dem, weil dieser Junge, dieser Sohn hat Zutritt zum Vater, zur besten Informationsquelle des Hauses, zur höchsten. Aber er geht nicht zum Vater, sondern holt sich da ein und sagt immer, wieso ist denn da Party? Also da merkst du schon was, da ist schon irgendwas krank bei dem. Wieso ist da Party? Und dann sagt er, dein Bruder ist wiedergekommen, dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet. Da steht der Schmolli da draußen rum. Der schmollt da vor sich hin und blubbert da einen ab. Und jetzt kommt wieder diese Beschreibung von dem unglaublichen Vater. Denn damals, Geschwister, war ein Vater, ein Patriarch, der war wie ein Diktator. Der hätte sagen können, du Bengel, du kommst hier ran auf den Brustwarzen und Augenbrauen. Und ich werde dir mal erzählen, wenn wir hier feiern, dann hast du zu feiern. Nichts. Der Vater geht raus zu dem Lümmel. Unglaublich. Unglaublich. Und dann heißt es, und redet ihm gut zu. Und dann bricht aus diesem älteren Bruder heraus, was in dem drinne ist. Und da siehst du total Ägypten. Ihr versteht ihr, wenn ich das sage, Ägypten, ja? Sklavisches Denken.
Essen, Augen, Schlaf, Essen, Augen, Schlaf.
Der Junge sagt, Vater, so viele Jahre diene ich dir, so viele Jahre sklave ich hier rum. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, ist ja toll. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben. Ja, da siehst du es. Also ich weiß nicht, wenn ich, ich mache ja Reisedienst, mache ja viel Reisedienst und manchmal ist das so, dass ich dann eben Donnerstag oder Freitag zur Metro fahre, kaufe mal ordentlich ein, weil ich weiß, wenn ich vom Reisedienst nach Hause komme, habe ich keine Zeit, dann möchte ich Montag meinen freien Tag haben, dann möchte ich mal so richtig genießen. Ich kaufe also ein ganzes Auto voll, stopfe das in meinen großen amerikanischen Kühlschrank, ganz hinten in die Ecke meinen Lieblingskäse, damit ihn keiner entdeckt. Und dann komme ich am Montag vom Reisedienst nach Hause und freue mich schon wie ein Kind auf diesen wunderschön gefüllten Kühlschrank und mache den also auf, war das Wochenende nicht da und plötzlich trifft mich der Schlag und die gähnende Leere schaut mich an. Also nicht die mit E, mit H, mit EE, die Leere. Und das kann doch nicht wahr sein. Wo ist mein Lieblingskäse geblieben? Das ist doch wohl nicht wirklich real hier jetzt. Wer ist denn dabei gegangen? Ja, meine Kinder. Das ist ganz normal. Also die haben sich wohl gefühlt, die haben sich wie zu Hause gefühlt. Die haben den Kühlschrank und gesagt, wow, hier ist die Fülle, nehmen wir mal mit, ne? Und die haben nicht darauf gewartet, dass ich ihnen etwas zu essen gegeben habe. Die haben das einfach genommen. Geschwister, Sklaven empfangen. Söhne nehmen. Hallo? Ganz normal. Ich bin zu Hause da. Hat was mit der Haltung zu tun. Mit meinem Bewusstsein, wer ich bin. Hallo? So, der sagt, ich habe noch nicht mal, mir hast du nicht mal ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich sein konnte. Das heißt, du siehst, der Mann ist voll mit Ägypten bis oben hin. Und dann kommt diese Antwort vom Vater. Ich glaube, der Satz, der jetzt kommt, ist einer der unglaublichsten Sätze des ganzen Neuen Testaments. Da sagt der Vater im Himmel, das ist ein Bild auf den Schöpfer Himmels und der Erden, dein und mein Vater, der Herr des Universums. Der sagt, aber mein Sohn, alles, was mein ist, ist das nicht ein Hammersatz? Ist das nicht ein unglaublicher Satz? Ist es nicht so, dass Gott sagt, pass mal auf, wenn du das verstehst, was ich jetzt rede, was ich jetzt gerade euch rüberbringen möchte. Die Bibel sagt, wie sollte er uns mit Christus nicht alles schenken? Wir sind mit Christus versetzt an himmlische Orte. Wir sind Miterben mit Christus. Wir sind nicht die unterm Teppich laufenden Wurmologen mit Ägypten drin. Wir sind Töchter, wir sind Söhne. Sag doch mal, ich bin eine Tochter. Amen, Schwester, du strahlst so schön jetzt, das gefällt mir. Halleluja. Das muss Buße, das muss mal reinsacken. Erst habe ich da stundenlang drüber nachgedacht und habe ich gedacht, meine Güte, das ist ja unglaublich. Was bedeutet das? Wie geht das? Wie kann ich als Sohn funktionieren? Wie kann ich diesen Siegelring einsetzen? Wie kann ich das machen? Und dann fiel mir das plötzlich auf und habe ich gedacht, meine Güte, das bedeutet ja noch was ganz anderes. Wenn Vater sagt, alles, was meines ist, dein, das klingt ja wie Familienbetrieb. Nur wissen die Deutschen ja gar nicht mehr, was ein Familienbetrieb ist. Wir denken nur noch an Shareholder Values und sowas. Aber ich bin noch auf einem Familienbetrieb groß geworden. Ne? Also ich war mit 14 Jahren Barkeeper auf dem Bäderdampfer meines Opas, genau wie meine Cousinen. Wir haben alle mitgearbeitet, wir haben eine kleine Werft gehabt, aber ich hatte auch ein Segelboot. Verstehst du? Und wenn wir in Urlaub fuhren, das waren nicht über arme Leute. Arbeitet, und zwar mit der ganzen Familie, bis der Auftrag durch war. Wisst ihr noch, kennt ihr das noch von Familienbetrieb? Man stand füreinander da. Man hat die Früchte zusammen geerntet, aber man hat auch zusammengearbeitet. Und da ging das nicht einfach so wie, ich mache hier meinen Job. Nein, das war Familienbetrieb. Wir gehörten zusammen, das gehörte uns. Vater sagt, alles, was meines ist dein. Er sagt, du bist Teilhaber des Reiches Gottes. Das musst du erstmal, Moment mal, wie? Ja, das Reich Gottes ist nicht hier und da. Das Reich Gottes ist wo? Inwendig in uns. Manchmal schicken wir die Geschwister aus Vaters Haus zum Schlusssegen raus und sagen das so mit den alten Mönchen. Bruder, Schwester, denk dran, wo du hingehst, ist Reich Gottes. Ich kann als Pastor und will das auch gar nicht hinterherlaufen und gucken, ob ihr auch fleißig Bibel lesen, ob ihr auch nicht sündigt und ob ihr auch richtig gut drauf seid und ob ihr überall von dem Herrn Jesus erzählt. Das ist doch Quatsch. Wenn du begreifst, dass du Sohn bist, dass du Tochter bist, dann ist Reich Gottes da, wo du bist. Und das lässt du auch raus.
Das gefällt mir, hä? Das gefällt mir gut.
Halleluja. Wenn du mich anrührst, dann rührst du etwas vom Reich Gottes an. Alles, was meines ist, dein, heißt, du hast Mitverantwortung. Ja, die meisten wollen erstmal den Reichtum Gottes feiern, ist ja auch gut. Aber ich möchte, dass du begreifst, wenn du Tochter bist, wenn du Sohn bist, dann bist du gesandt an Christi Stadt. Repräsentant des Reiches Gottes. Und wir sind manchmal die einzigen Briefe, die die Menschen da draußen von Gott lesen. Sie lesen nichts anderes. Sie lesen nicht Bibel, die lesen, im Fernsehen ist nur Mist. Das heißt, das Einzige, was die wirklich von Gott lesen können, vom Reich Gottes sehen können, bist du und ich. Und wenn ich diese Sklavengesinnung habe, wenn ich mit dieser Wurmologie einherkrieche, ich bin nichts, ich hab nichts und die Hälfte hat man mir noch geklaut, dann sagen die Leute da draußen, ach weißt du, ich habe genug Probleme, ich muss nicht auch noch Christ werden. Hallo? Das ist schlimm. Aber es geht da nicht drum. Es geht darum, dass wir begreifen, Vater möchte Söhne und Töchter haben. Und er möchte nicht Sklaven haben. Er möchte nicht Leute haben, die wie Ägypten sind, wo es immer nur um Essen schlafen. Sondern es geht darum, zu sagen, ich bin erlöst. Denen, die ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Vollmacht, Geschwister. Und das muss da oben mal rein. Da müssen wir uns verändern durch die Veränderung unseres Denksinnes. Da müssen wir mal Buße tun, damit Zeiten der Erquickung. Das ist doch ganz einfach. Und für den Demütigen ist es auch ganz leicht, Geschwister. Dem Stolzen widersteht Gott, aber dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Und wozu führt Gnade? Zur Erquickung. Gnade erzieht uns. Halleluja. Aber es gibt viel zu viele Christen, meine lieben Freunde, die denken immer nur an Essen, Schlafen, Arbeiten. Essen, Schlafen, Arbeiten. Sonntags denken sie, oh, jetzt ist wieder Sonntag, jetzt haben wir einen heiligen Tag, jetzt müssen wir zu Herbert in Gottesdienst. Montag und Dienstag ist wieder alles egal. Ja, das ist sklavisches Denken. Das ist nicht gut. Sonntag kommen wir dann her und dann essen wir und dann schlafen wir und dann arbeiten. Essen, Schlafen. Dabei sagt die Bibel doch ziemlich deutlich, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken. Habt ihr das schon mal gelesen? Das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes besteht woraus? Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Nein, nein, nein. Woraus besteht das Reich Gottes? Gerechtigkeit, Frieden, Freude im Heiligen Geist. Wer von euch kennt Joyce Meyer? Das ist ja eine unglaubliche Kanonenkugel, ne? Wo die hinschießt, wächst kein Unkraut mehr. Ich bin also in Gedanken versunken an diesen Text und meine Frau hört nebenbei Joyce Meyer. Und die redet von dem Text und sagt, also das ist Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Und dann sagt sie plötzlich, und das ist eine Reihenfolge. Und ich stehe da, what? Und plötzlich fällt es mir wie Schuppen aus den Haaren. Na klar, das ist eine Reihenfolge. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Es beginnt mit Gerechtigkeit. Und wenn du das mal klar hast mit der Gerechtigkeit, dass du ein gerechtes Kind Gottes bist, gerecht gemacht durch das, was Jesus Christus getan hat. Wenn dir das mal tief unten klar ist, dann hast du einen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und daraus kommt eine Freude, die kommt nicht vom guten Witz, die kommt hier aus dem Geist. Und die Freude am Herrn ist unsere, aha, jetzt könnte man da weitermachen, wer möchte noch ein bisschen Stärke haben. Also es beginnt mit Gerechtigkeit. Jetzt habe ich natürlich auch schon nachgedacht und lebe ja auch schon ein bisschen länger. Ich habe mir die Situation des durchschnittlich deutschen Mannes vorgestellt, wenn der Montagmorgen aufsteht. Er steht also montags morgens auf und kriecht unterm Teppich längs an seinen Spiegel. Dann guckt er da rein und sagt, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Und ganz plötzlich, da denkt er da beim Rasieren an nichts Böses, plötzlich taucht Mr. Schwefel auf. Kennt ihr den? Mr. Schwefel, das ist so eine kleine Stimme, die hier drauf sitzt und nur Lügen labert. Also labert den ganzen Tag. Sitzt hier auf der Schulter, stinkt nach Schwefel. Und der blubbert dann rum und sagt, ey Alter, Freitag war der Chef schon so sauer auf dich. Das wird heute nichts im Büro. Das wird ein Scheißtag. Dein Vater hat schon gesagt, aus dir wird nie was. Du bist sowieso der letzte Heuler. Pfeifenkopf bist du. Hallo Männer, wisst ihr, wovon ich rede? Du schaffst das nicht, das geht nicht, der Druck ist zu groß. Mach blau heute. Martin Luther, der schon öfter zitierte, der hat einen wunderbaren Satz gesagt. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Der feste Burgsen sagt, ne? Mach das mal wie Martin Luther. Wenn du am Montagmorgen in den Spiegel guckst und Mr. Schwefel kaut dir ein Ohr ab, dann nimm doch mal die Waffe des Wortes Gottes in deine Rechte. Die Waffen der Gerechtigkeit zu rechten und zu linken. Die Waffen der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Nimm die mal und zuck die mal und lade mal durch und sag, Entschuldigung, Mr. Schwefel, ich hätte da doch noch mal was zu sagen. Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Bing! Ich bin gerecht gemacht durch Christus Jesus. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Entschuldige mal, Mr. Schwefel. Shut up! Ruhe im Schiff! Ich bin ein Sohn Gottes. Und wenn ich das in mir habe, wenn die Frage der Gerechtigkeit geklärt ist, dann gehe ich ins Büro und dann mögen die mit den Bildschirmen schmeißen. Das ist mir völlig egal. Die Rechner fliegen da durch die Luft. Da ist richtig dicke Luft. Du sitzt da in aller Ruhe, weil dein Frieden ist sowieso höher als alle menschliche Vernunft. Und die Kollegen kommen vorbei und sagen, sag mal, bist du nicht ganz dicht? Weißt du nicht, dass der Laden hier gleich hochgeht und du sitzt da und lachst dich halb schief? Und sagst, na und? Ich weiß doch, wer auf dem Thron sitzt. Ob der Euro hochgeht oder runtergeht oder untergeht, ist mir völlig egal. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, wer kommt. Jesus ist der Herr. Sag doch mal eine Halleluja. Weil die Frage der Gerechtigkeit ist geklärt. Ich bin kein Sklave. Ich hab nicht mehr Ägypten drin. Ich denk um. Ich denk göttlich. Ich denk Sohn. Brüder, jetzt habe ich noch was ganz Wichtiges für euch. Ihr glaubt das nicht, ne? Aber ich habe mir glaubhaft versichern lassen von ein paar Schwestern. Ich habe nicht viel Ahnung von Schwestern. Ich war nicht lange genug eine. Aber ein paar Schwestern haben mir gesagt, der Weg einer Schwester montags morgens aus dem Bett geht anders. Wir Männer glauben das nicht, aber es ist wirklich so. Der Weg einer Schwester montags morgens zum Spiegel, also aus dem Bett raus unterm Teppich längs zum Spiegel, führt immer über die Waage. Also wir glauben das nicht, ne? Aber ich habe das mir glaubhaft versichern lassen. Dann guckt die Schwester in den Spiegel, also erst auf die Waage und dann in den Spiegel und dann sagt sie, oh, wieder 5 Pfund zu viel und oh, hier ist wieder eine Falte zu viel. Ja, ich weiß auch nicht warum, ne? Also meine Söhne und ich, wir sind schon immer am Labern, wenn wir diesen dummen Spruch hören, 90, 60, 90. Und dann sagen wir immer, ja, und wie dick ist das andere Bein? Also so, ich weiß gar nicht, wie man sonst darauf reagieren soll, wenn der Wert eines Menschen, der Wert eines weiblichen Wesens von Maßen abhängig gemacht wird. Da kommt mir die Galle hoch. Da kriege ich so einen Hals. Das kann doch nicht wirklich wahr sein. Schwestern, wenn ihr da vor dem Spiegel steht und ihr habt 5 Pfund zu viel oder auch eine Falte zu viel oder was auch immer zu viel oder auch was weiß ich zu wenig, meinetwegen, und ihr guckt da in den Spiegel und Mr. Schwefel kaut euch ein Ohr ab und sagt, so potthässlich wie du bist, kriegst du nie einen Mann. Oder wenn du so weiter so hässlich aussiehst, haut dein Mann ab oder was immer bei dir der Fall ist, weiß ich ja nicht. Jedenfalls, wenn Mr. Schwefel dir das Ohr abkaut, weißt du, was du da machen musst, dann musst du genau diese Therapie anwenden. Mach's mal mit Martin Luther, ein Wörtlein kann ihn fällen. Dann zieh mal die Waffen der Gerechtigkeit und sag, Entschuldigung, Mr. Schwefel, ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Bing! Ich bin eine Prinzessin. Ich bin eine Tochter Gottes des Höchsten. Ich bin eine Miterbin mit Christus. Und überhaupt im Psalm 139 steht geschrieben, ich bin auf wunderbare Weise und köstliche Weise gemacht und meine Seele erkennt das wohl. Bye, bye, Mr. Schwefel. Und dann kommt eine Schönheit in dir, die kommt aus deinem Herzen und die leuchtet aus deinen Schaufenstern hier, aus deinen seelischen Schaufenstern, deinen Augen raus. Du, und da kannst du Sonnenmaß oder Sonnenmaß haben, du bist hübsch. Schwestern, sag doch mal Halleluja, komm. Amen, Amen, Amen. Und das hat wirklich was mit diesem zu tun, dass wir umdenken müssen, dass Ägypten rauskommt. Du bist keine Sklavin. Du bist erlöst. Du bist gerecht gemacht in Christus. Ganz einfach, nur nicht leicht. Nimm das mal an. Und tu Buße, wo nötig, damit Zeiten der Erquickung. Halleluja. Geschwister, ich komme zum Ende. Ihr wisst ja, was ein Optimist ist, ne? Ein Optimist ist jemand, der die Bibel zumacht, wenn ein Pfingstpastor sagt, ich komme zum letzten Punkt. Nein, nein, jetzt wirklich. Hier komme ich jetzt öfter, die haben Humor hier, die Leute, das gefällt mir. Also ohne Humor kommt man gar nicht durch bei Gott, ne? Gott hat Humor. Wer das nicht glaubt, braucht nur in den Zoo gehen, sich die Affen angucken. Gott hat so viel Humor. Wirklich, sagenhaft. Und wenn man ein bisschen über sich selber lachen kann, das ist schon die halbe Therapie, ne? Christus hat alles für uns erworben. Christus ist meine Gerechtigkeit. Wollen wir das mal zusammen bekennen? Komm, lass mal aufstehen zusammen. Und dann sagen wir das mal ganz bewusst. Christus ist meine Gerechtigkeit. Christus ist meine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und das andere wird mir einfach zufallen, weil Gott gut ist. Und wo ich Buße tun soll, da wünsche ich mir Buße. Durch Güte und Gnade Gottes, damit Zeiten der Erquickung kommen. Und ich ein Zeugnis bin vor dieser Welt von einem guten Vater, der es gut mit mir meint. Halleluja. Amen. Heiliger Geist, und ich danke dir jetzt für meine Geschwister und ich bete, dass das ein tiefes Werk ist in jedem Einzelnen. Herr, du hast immer wieder Gnade gegeben, dass dein Wort, das du sendest, kommt und uns heilt. In Seele, in Leib, in Geist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt in den Herzen wirkst, die das brauchen. Ich bete, dass Minderwertigkeit und Ägypten abfällt. Und dass das Bewusstsein des Zeugnisses in uns ist. Lass es zu, dass du, Geist Gottes, unserem Geist Zeugnis gibst. Ich bin. Und ich möchte mal reinfragen. Wenn Gott so gnädig ist, wenn er das so gut mit mir meint, wenn er mich so verändern möchte, dann soll dieser Gott mein Gott sein. Ist irgendjemand hier, der heute sagt, heute ist mein Tag, heute möchte ich in diese Gnade mich reinbegeben? Gott ist gut und wenn Gott für mich ist, wer mag gegen mich sein? Ist irgendjemand hier heute, der sagt, heute ist mein Tag, heute möchte ich mein Leben diesem Gott anvertrauen? Der seinen einzigen Sohn nicht verschont haben lassen für meine Schuld, damit ich frei von Schuld leben darf. Ist jemand hier? Bitte streck doch mal deine Hand aus, wenn du da bist. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass alle, die hier sind, Jesus kennen. Dann möchte ich eine zweite Frage stellen. Geschwister, gibt es hier unter uns heute Menschen, die gespürt haben, Gott hat heute was zu mir gesagt? Irgendwas, was das Wort in dir ausgelöst ist. Ist irgendjemand hier, der sagt, heute ist mir was klar geworden, an der Stelle will ich arbeiten. Ist irgendjemand hier, streck doch mal deine Hand aus. Ja, da sind doch, oh, da sind aber ganz viele. Aber dann müssen wir es mal anders machen. Dann machen wir das mal so heute. während wir so ein bisschen nette Schmusi-Musi haben hier, dann bitte ich dich da, wo du stehst, wende dich doch mal nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts und frag mal den Menschen, der da steht, bist du ein Kind Gottes? Und wenn der Mensch dort sagt, ja, ich bin ein Kind Gottes, dann kann das Kind Gottes beten. Wenn der Mensch neben dir, vor dir, hinter dir an der Seite sagt, nein, ich bin kein Kind Gottes, ich kann nicht beten, dann schick's her bitte zu mir. Dann muss ich dem Menschen erzählen, wie man ein Kind Gottes wird. Wenn aber das jemand ist, der beten kann, dann sag doch mal deinem Freund neben dir, deinem Bruder, deiner Schwester, das und das und das hat mich angesprochen, kannst du bitte für mich beten? Und dann betet mal füreinander. Geht das so, Herbert, ist das in Ordnung? Dann lass uns das bitte mal so machen. Wenn du jetzt gerade nichts zu beten hast, bete ihn an, bete für die, die im Gebet sind. Und jetzt wendet euch mal bitte einander zu und fragt einfach ganz offen. Fragt die erste Frage, kennst du Jesus? Wenn er sagt nein, dann schick ihn hierher. Dann such jemand anders, der Jesus kennt. Und dann betet füreinander und segnet einander, so sagt die Schrift. Und macht einen Knopf dran, macht's fest und sagt, das und das und das ist mir heute wichtig geworden. Und das möchte ich wirklich, nicht nur heute, wo es nett ist hier im Gottesdienst, sondern auch Dienstag und Mittwoch und Donnerstag. Ich möchte das lernen, ich möchte ein Repräsentant sein, ich möchte eine Tochter und ein Sohn des Allerhöchsten sein. Das muss in meinem Bewusstsein. Und wo nötig, muss ich Buße tun. Wendet euch doch mal einander zu und betet füreinander. Tut euch gut. Segnet euch. Lasst Jesus durch euch fließen. Ihr seid Kinder Gottes. Der Geist Gottes ist mit euch. Rechnet damit, dass der Herr durch euch fließt.
Oh, Halleluja.
Thank you, Jesus.
Oh, Halleluja. Oh, Halleluja.
Danke, Herr.
Eins, zwei. Glory Jesus.
Halleluja. Geschwister, wenn ich jetzt was sage, dann sage ich das nicht, um euch zu verschrecken. Aber der Geist Gottes zeigt mir eine Frau hier, die ist durch eine Abtreibung durchgegangen. Da war nicht so ein Papa da, der ein bisschen Verständnis hatte. Und ich sehe und spüre richtig, wie da Verdammnis über dir ist. Aber der Herr sagt, wenn du zu mir kommst, nehme ich diese Verdammnis weg. Ich mache hier keinen Aufruf. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich stelle dich nicht bloß. Aber es ist ein echter Aufruf an dich, dass du zu Jesus kommst. Und wenn du spürst, dass du durch das Bekennen und durch das Annehmen von Jesus noch nicht die Freiheit hast, die du dir wünschst, dann geh bitte hier zur Gemeindeleitung. Ich fahre wieder ab. Aber hier sind Männer und Frauen, die dir helfen, die dich begleiten, bis die Verdammnis weg ist.
Amen.
Jesus kann das.
Amen.
Bleib da nicht unter dieser Wolke. Du schämst dich. Du fühlst dich deshalb nicht wohl.
aber Gott kann dir helfen. Halleluja. Thank you, Jesus. Ich sehe einen Mann hier, der sehr unter Minderwertigkeit leidet. Und ich höre, wie der Geist Gottes sagt, sag ihm, er muss seinem Vater vergeben. Der Vater hat selbst einen Vater gehabt, der ihn nur runtergemacht hat. Dein Vater konnte das gar nicht besser. Aber du kennst Jesus. Und du kannst frei werden von diesem Kreislauf des Fluches. Und Jesus sagt dir, wenn du dich aufmachst und sagst, das, was Vater gemacht hat, das war schlimm, aber ich vergebe ihm. Ich vergebe ihm. Ich lasse ihn los. Mit mir beginnt ein Kreislauf des Segens und nicht des Fluches. Mit mir wird eine neue Generation aufstehen. Ich werde nicht zulassen, dass Minderwertigkeit mich kaputt macht. Ich werde aufstehen und werde Schritte wagen mit Christus. Auch da gebe ich die Empfehlung, wenn du merkst, du kommst alleine nicht durch. Hier sind Brüder und Schwestern, durch die der Geist Gottes fließt, die dir helfen. Was du jahrelang falsch gedacht hast, das braucht vielleicht auch einen Moment, bis du umdenkst, bis du umdenken kannst. Aber es beginnt, indem du einen Schritt in die Wahrheit tust, ins Licht tust und sagst, ja, so ist es. Und jetzt möchte ich daran arbeiten, bis es weg ist. Ich höre jemanden beten um materielle Versorgung. Du hast es echt eng finanziell. Und du hast gerufen zu Gott und hast gesagt, Gott, wie willst du mich da wieder rausholen? Ich brauche Hilfe. Du hast richtig um Geld gebetet. Du hast gesagt, da muss jetzt ein Wunder passieren. Ich weiß nicht mehr weiter. Und der Herr sagt dir, solange du so verkrampft und so angstvoll bist, wie soll ich dich beschenken? Deine Hände sind ja krampfhaft zusammen. Du musst mal loslassen. Du hast ja so viel Angst. Wie soll ich dich beschenken? Öffne mal deine verkrampften Hände, öffne mal dein verkrampftes Herz und entspann dich vor mir und sag, Papa, hier bin ich. Dein Sohn, deine Tochter, ich brauche jetzt Hilfe. Ich weiß gar nicht, was bei dir die größere Not ist, dass du wirklich Geld brauchst oder ob diese Angst, diese wirtschaftliche Angst, dass du baden gehst, ob das die schlimmere Not ist, das weiß ich gar nicht. Das sieht sehr schlimm aus. Dein Herz ist richtig verkrampft. Aber der Herr sagt heute, öffne dich mir. Dank mir, bete mich an, werde frei. Öffne die verkrampften Hände, das verkrampfte Herz, dass ich überhaupt etwas habe, wohinein ich etwas schenken kann. Ein verkrampftes Herz kann nicht glauben, Geschwistern. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, auch finanzielle Wunder zu erbitten. Aber Gott ist immer wunderbar.
Thank
Ist irgendjemand hier, der Halsschmerzen hat? Ich mag für dich beten.
Halleluja. Jesus, Halleluja.
Vater, danke, dass dein Wort sagt, wir legen Hände auf und es wird besser werden. Ich gebiete diesen Halsschmerzen zu weichen in dem Namen Jesus. Herr, durchströme diesen Hals mit Heilungskraft in dem Namen Jesus. Völlige Wiederherstellung, alle Bazillen und Viren, die da nicht reingehören, verschwindet im Namen Jesus. Von jetzt ab wird es besser werden. Vater, verherrliche den Namen Jesus. Halleluja, danke, Herr.
Du auch?
Vater, ich danke dir für meinen Bruder. Ich bete, dass jetzt durch seinen Körper Heilungskraft fließt. Stärke seine Abwehrkräfte. All die Halsschmerzen, all die Ursachen davon sollen jetzt verschwinden. Alle Bazillen und Viren, die da nicht hingehören, raus. Jesus, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist alles wieder wohl befinden lässt, dass mein Bruder dich preisen kann. Von jetzt ab wird es besser werden. Vater, du verherrlichst den Namen Jesus und meinen Bruder in Jesu Namen. Amen. Jesus. Thank you, Lord. Gott ist gut, Geschwister, ne? Ist Gott gut? Ist er nicht wunderbar? Halleluja. Wie am Anfang habe ich euch gefragt, ist Gott gut? Da habt ihr gesagt, ja. Und Gott ist heute sogar gut drauf. Er hat Gedanken des Friedens und der Zukunft mit uns. Ist das nicht schön? Halleluja. Papa ist gut. Genießt das mal. Manche Christen sind so ungenießbar geworden, weil sie nicht genießen gelernt haben. Sie müssen die Liebe Gottes genießen. Lass dich mal lieben. Dann bist du auch in der Lage, andere zu lieben. Wenn du dich lieben lässt von Gott, dann kannst du auch andere lieben. Aber wenn du immer auf 180 läufst und nur Stress hast und Werkgerechtigkeit aufrichten willst, dann bist du ungenießbar. Halleluja. Aber Christus möchte, dass wir genießbare Christen sind. Wir sollen nicht die charismatische Version des Problems sein, sondern eine Antwort. Amen. Halleluja. Gott ist so gut. Halleluja. Vielen, vielen Dank für eure Geduld, für euer Vertrauen. Lass uns doch mal eins von diesen wunderschönen Liedern singen, die ihr da schon intoniert. Tolle Band. Klasse. Super. Amen. Halleluja.